In Zeiten der Selbstisolation neigt man zur Selbstbeschäftigung. Beim Stöbern in einer alten Schallplattensammlung begann ich darüber nachzudenken, wie alles begonnen hatte. Erst spät fand ich zur klassischen Musik, auch wenn das Abspielen von Langspielplatten an Sonntagnachmittagen zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen gehört. Die Schallplattensammlung verriet den breiten Musikgeschmack meiner Eltern. Der Zarewitsch von Franz Lehár, Schubert, Strauss, die Beatles und anderes. Für Beethoven war da kein Platz. Aber er war es, der mich plötzlich in meiner Sturm- und Drangzeit elektrisierte. Der süße Duft der Revolution lag in der Luft. Wir demonstrierten und diskutierten und entdeckten in Beethoven und seinen Idealen von Freiheit und Gleichheit einen Verbündeten. Der Freude schöner Götterfunken hatte gezündet. Allerdings nur so lange, als der jugendbewegte Geist am Kochen war. Mit seinem allmählichen Erlöschen erkaltete auch die Liebe zu Beethoven. Zwar flammte sie noch einmal auf, diesmal nicht wegen der Revolution, sondern wegen Amor. Die geheimnisvolle Szene am Bach im zweiten Satz von Beethovens sechster Symphonie wurde den Verliebten zur Chiffre ihrer Zweisamkeit. Irgendwann aber schlich sich Beethoven ganz aus meinem Leben davon, die Schallplattensammlung mit sämtlichen Beethovens Symphonien musste weichen. Ein anderer trat in mein Leben. Als ich das Choralvorspiel 639 zum ersten Mal hörte, war es um mich geschehen. Ein coup de foudre. Bach drang in mein Ohr und stürzte in mein Leben. Seine Musik traf mich mitten ins Herz. Mit seiner Chaconne bezierte er mich. Mit dem bezaubernden Lago aus dem Doppelkonzert verführte er mich. Beim zweiten Satz fühlte ich mich dem Himmel nahe. Der Zauber, der jedem Anfang innewohnt, mag mittlerweile abgeklungen sein. Schließlich gehen wir beide seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Aber noch immer rührt Bach mich an. Er fordert mich heraus, er tröstet mich und stärkt mich. Ich fühle mich verstanden, ich fühle mich geborgen. Er ist mein treuer Begleiter in guten und in schlechten Tagen. Mit ihm lässt sich arbeiten und ausruhen, Zeiten und Unzeiten durchleben. Es gibt Tage, wo ich die Welt voll Teufel sehe, wo mir das Klagen und Weinen, die schlichte Melodie und das Lamento der Kantaten am nächsten sind. Das innige Flehen des Erbarme dich aus der Matthäus-Passion legt sich dann wie ein schützender Mantel über die wunde Seele. Und es gibt Tage des Jubilierens und Triumphierens, wo ich Bachs Freudenlieder in meinen Adern und Gliedern spüre, wo ich heiter und dankbar mit Haut und Haaren in die Chorsätze einstimme, die wie tragende Säulen aufgerichtet sind. In Bachs Musik ist jedes denkbare menschliche Gefühl. Also packe ich diese Musik und halte sie fest, so fest ich nur irgendwie kann. Natürlich geraten Bach und ich gelegentlich aneinander. Etwa dann, wenn ich mir anhören muss, ich sei ein leichtgesinnter Flattergeist. Ich begehre auf, wenn er mir in meiner Lebensfreude und Lebenslust ständig sein »Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig« einzubläuen versucht. Am liebsten würde ich Bach dann zum Gespräch an den Küchentisch bitten. Er müsste seine Perücke abnehmen und mir erklären, weshalb er das Glas immer nur halb leer sieht. Über alle Dissonanzen hinweg weiß ich aber, was ich Bach verdanke. Er hat in mir neue Saiten zum Klingen gebracht. Er bietet mir Raum, in dem ich zu mir selbst kommen kann. Und er hat mir die Augen dafür geöffnet, dass der Glaube mit allen Sinnen gelebt werden will. Noch sind die Konzertsäle leer. Die Krise hat die Musik zum Verstummen gebracht. Sehnsüchtig sehe ich der Zeit entgegen, wenn sich der Taktstock wiederum hebt und Bachs Musik entfesselt. Wenn diese jahrhundertalte Musik aus den Notenblättern in die Hände der Musiker und die Stimmen der Sänger fährt und schließlich in den Saal brandet. Wenn die Stimmen und Instrumente ineinander greifen, einander umtanzen, sich bei den Händen nehmen und mir dabei der Himmel aufgeht.